Ja. Wie viel bist du wert? Wie viel bist du wert? Überleg mal. Wenn wir so ein Chemiker würde uns etwa auf 5, 6 Franken schätzen. Also die Substanz, die wir so haben. Nicht so wahnsinnig viel. Aber wie viel bist du effektiv wert? Tausend Franken? 100'000 Franken? 1 Million? Wie viel bist du wert? Hast du das schon mal überlegt? Wie viel bin ich wert? Das ist ein Beispiel, das ich immer wieder mal erzähle. Eine Frau im Spital hat alte Frau hat zu mir gesagt, als ich als Pfleger gearbeitet habe, ich kann nicht einmal mehr lesen, ich bin einfach nicht wert. Aber wir Schweizer, wir sind ja mit Geld so, wir können das gut ein bisschen beziffern, wie viel sind wir wert. Okay, wir machen es anders. Wenn ich dich jetzt würde fragen, wie wertvoll bist du? Auf einer Skala von 0 bis 100. Die einen würden sagen, 100, weil Gott mich gemacht hat. Aha. Gut. Stimmt. Da bist du voll top 100. Aber wie fühlst du dich? Wie wertvoll fühlst du dich? So, wenn du ganz ehrlich bei dir bist, zwischen 0 und 100. Ich muss euch die Frage stellen, die ist wichtig. Ich will es auch. Also, wie wertvoll sind wir? Wir sind ja jetzt in dieser Bibelleseaktion drin und ich hoffe, dass möglichst viele von euch jetzt da auch dabei gewesen sind und gelesen haben. Und mich dünkt das ganz spannend, so einen Text fortlaufend zu lesen. Es gibt einfach ein anderes Bild. Es gibt ein anderes Bild von der Haltung, die Gott hat uns gegenüber. Und ich bin in einem Kapitel, die Woche bin ich im 18. Kapitel hängen geblieben. Und ich habe mich gefragt, über was will ich predigen von diesem 18. Kapitel? Und ihr Armen, ich predige jetzt über das ganze Kapitel. 35 oder sind 36 Vers einfach so voll durchpredigen. Also ich weiss nicht, habt ihr den Ofen programmiert, dass er nachher am 6. Uhr zu essen auf dem Tisch ist? Vergessen den einfach mal. Ja. Zuerst kommt einfach mal die Frage nach der Grösse. Wir nehmen den Text gerade und kommen. Wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Fragen die Jünger Jesus. Wer ist der Größte im Himmelreich? Und Jesus hat das Kind gerufen, hat es in ihre Mitte gestellt und gesagt, schaut so. Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind aufnimmt, um meinetwillen, der nimmt mich auf. Also wir sind gerade mal schon zmitz drin. Wir sind so zmitz drin in der Frage, wer ist der Größte? Also wir könnten jetzt auch da machen, bei uns so eine Rangordnung, gell? So, wer von uns ist der Größte? Also, nicht der längste, sondern der Größte oder die Größte und wer ist der Niedrigste? Hä? Wer von uns kommt an welcher Stelle? So ein bisschen die Einordnung. Das haben die Jünger gerne wollen von Jesus. Wer ist die Größte? Das ist etwas, das passt zu unserer Welt, zu unserem Weltdenken. Wir denken das so. Wir sind so geeicht. Weil, wenn man eine Stelle anfängt, man fängt an zu arbeiten in einer Firma. Und dann sehnt man sich nach dem Tag, wo man degradiert wird. Oder nicht? Nein. Umgekehrt, oder? Wir wollen befördert werden. Ja, man will sich ja nach oben schaffen. Ja. Und jetzt redet man wegen der Euro-Krise oder der Euro-Geschichte, Euro-Schweizer Franken. Habe ich schon heute gelesen, dass jemand gesagt hat, ja, jetzt müssen wir die Preise anpassen und den Mut haben, auch die Löhne kleiner zu machen. Nicht die Löhne niedriger zu machen. Wer möchte gern weniger Lohn? So alle Jahre ein paar hundert Franken weniger Lohn? Nein, wir sind geeicht, wir wollen grösser, weiter, länger, reicher. Das ist in uns drin. Da können wir gar nicht. Wohl, wir können schon etwas dagegen machen, aber das ist ein Programm, das in uns abläuft. Und auch die Jünger. Und Jesus kommt und stellt das einfach ganz völlig auf den Kopf und sagt, schaut das Kind an. Und zu selber Zeit in Israel sind Kinder nicht viel wert gewesen. Oder? Das war noch so bis vor etwa 60, 70, 80 Jahren. Sind Kinder nicht so viel wert gewesen. Meine Kinder, die hat man gehabt, am Laufmeter. Und die einen sind gestorben. Und die anderen haben überlebt. Die müssen schauen, zum Helfen für den Unterhalt der Familie. Kinder sind nicht viel wert gewesen. Weil man weiss nicht, ob die überleben und nachher dann auch gross und stark werden. Und Jesus stellt so ein Kind in die Mitte und sagt, schaut, wer nicht wird wie so ein Kind, der kann nicht in mein Himmelreich kommen. Und wer sich selber erniedrigt und wird wie so ein Kind, der ist der Grösste im Himmelreich. Und wer so ein Kind aufnimmt, um meinetwillen, der nimmt mich auf. Er tut die ganze Hierarchie und das ganze Weltbild, Weltdenken, tut er auf den Kopf stellen und stellt das, was gering ist, in den Mittelpunkt. Und nachher kommt ein Bild, das ziemlich heftig ist. Er kommt nachher und sagt vom 6. Verse weg, wer aber eines von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in der Tiefe des Meeres versenken würde. Wehe der Welt wegen der Dinge, durch die Menschen zu Fall kommen. Es ist zwar unausweichlich, dass solche Dinge geschehen, doch wehe dem Menschen, der daran schuld ist. Jesus braucht ziemlich heftige Worte. Wenn wir das Ding anschauen, da, das ist so ein Mühlstein. Und wenn man genau anschaut, hast du den Text schon gemacht? Ja. Wenn man so einen Mühlstein anschaut, das ist, wenn man in der Urübersetzung schaut, das ist ein Eselsmühlstein. Ein Mühlstein, der von einem Esel ist angetrieben worden. Stell dir vor, man hängt dir so einen um den Hals und versenkt dich im Meer. Da ist nichts mehr rum von dir. Du kommst nie mehr rauf. Vergiss das. Und dann kommst du noch gut weg. Es sind extreme Worte, die Jesus sagt. Und wer meint er damit? Er meint damit, wer jemandem von diesen Geringste zu Fall bringt. Wer ein von diesen einfachen Menschen, von diesen geringen, denen, die nicht so viel wert sind in den, Menschen, in den Augen der Menschen, die schwer gebeutelt sind in dieser Welt, die nichts haben, nichts können, die sich klein fühlen, unterdrückt sind, das ist ein Thema in der Bibel. Quer durch die ganze Bibel durch ist Unterdrückung der Armen, Unterdrückung der Geringen, ist etwas, wo Gott extrem gegen den Strich geht. Und wenn man noch jemanden von diesen Geringen so missachtet, so dass sie den Glauben an Gott verlieren, dann wird Gott rabiat. Zu welchen zählst du dich? Wenn du am Anfang überlegst, zu welchen zähle ich mich? Gehöre ich zu den Geringen? Oder zu den Starken? Wo zähle ich mich her? Wenn wir ein bisschen später lesen, wir tun jetzt ein paar Verse überspringen. Ich glaube, die Verse, die sind auch relativ schwierig zu verstehen. Es geht um Widerstehen von der Sünde. Es geht dann darum, wenn dich deine Hand oder dein Fuß zur Sünde verführt, dann hack sie ab und schmeiß sie weg. Es ist besser, einarmig ins Himmelreich zu kommen, als zweiarmig in die Hölle. Oder wenn dein Auge dich verführt, reiss es aus, schmeiß es weg. Halt dich fern von Sachen, die dich zu Fall bringen. Halt dich fern von Sachen, die dich schuldig werden lassen. Und nachher vom Vers 10 weg, sagt Jesus, hütet euch davor, auf einen von diesen Geringgeachteten herabzusehen. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater. Das ist noch spannend. Irgendwie sind die Menschen, die einfach sind, die wissen, dass sie geringe sind, die merken, die Mühe haben mit ihrem Selbstwertgefühl, die liegen Gott besonders am Herzen. So, dass ihre Engel direkten Zugang zum Vater haben. Wir müssen uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt es irgendwie, jeder von uns hat offenbar einen persönlichen Engel. Ein Engel, der zu uns schaut. In diesem Text kann ich das herauslesen. Und die Engel, die gehen regelmässig zum Vater und im Himmel und sagen, hey, könntest du mal schauen, da haben wir ein Problem. Und wenn du dich zu den Stärkeren zählst, dein Engel muss sich zuerst hinten anstellen. Kommst du dann auch noch dran? Aber zuerst kommen die Engel von den Geringen, von den Einfachen. Vielleicht etwas, wo wir uns noch nicht so damit auseinandergesetzt haben. Und es widerspricht vielleicht einigem, wo wir so glauben, so die Allgegenwart, Allwissenheit von Gott. Aber was ich weiss aus diesem Text heraus, ist, dass es Menschen gibt, wo Gott wichtiger sind wie andere. Wo er sich mehr um sie kümmern will, wie um andere. Wenn du das Gefühl hast, du bist ein grosser, ein starker, ja, dann muss sich Gott nicht so um dich kümmern. Weil du bist ja gross und stark. Aber wenn du merkst, ja, vielleicht bin ich doch nicht ganz so stark. Und ich brauche Gott trotzdem in meinem Leben. Ist noch gäbig, oder? Ist doch gut. Und dann kommt die Geschichte vom verirrten Schaf. Wo Jesus über das Schaf redet. Was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eins von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich sage euch, wenn er es findet, freut er sich über das eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Genau so ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer dieser von diesen gering geachteten verloren geht. Die gering geachteten. Die in der Welt nicht viel zählen. Die verirren sich oft. Die verirren sich oft. Habt ihr euch auch schon überlegt, über die Menschen, die noch nicht zu Jesus gefunden haben, die irgendwo in der Welt ihnen sich verirrt haben? Vielleicht sagt er ihnen Ungläubige. Vielleicht sagt er ihnen Weltmenschen. Oder vielleicht sagt er ihnen Heiden. Keine Ahnung. Aber für Gott sind das verirrte Schafe. Sie haben sich von der Herde entfernt. Sie suchen irgendwas. Sie sehen da ein besseres Gras und da ein besseres Gras. Und bevor sie es merken, sind sie irgendwo auf der Seite weg. Vom Rest der Herde. Und Jesus sucht die Verlorenen. Jesus sucht die verlorenen Schafe. Und ich glaube, auch wir sind dazu aufgefordert, diesen Schafen nachzugehen, diesen Menschen nachzugehen, sie zu lieben, ihnen zu dienen, für sie da zu sein, damit sie dürfen wieder zu Jesus finden oder überhaupt zu Jesus dürfen finden. Und nachher kommt ein Text, wo es um Vergebung geht. Und zwar ganze 20 Vers lang. Der nächste Text, den kennen wir so als Text über Kirchenzucht, über Gemeindezucht. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Nachher geht es weiter und sagt, und wenn er den nicht lässt, dann nimmst du einen Zeugen oder zwei und redet nochmal mit ihm. Und wenn er den noch nicht, dann bringt die Situation vor die Gemeinde. Und wenn er dann immer noch nicht das einsieht und aufhört mit dieser Sünde, dann soll er für dich sein wie ein Zöllner oder Sünder. Aber was meint Jesus da damit? Wir sind ganz klar im Kontext von diesen Geringgeachteten, von dem verlorenen Schaf, wo Jesus nicht will, dass auch nur eins von denen verloren geht. Und darum sagt er, wenn du einen Bruder hast an deiner Seite und du merkst, er lebt, er fängt an zu sündigen, er lebt nicht mehr in dieser Hingabe zu Gott, dann gang zu ihm und sprich ihn darauf an. Mich dünkt die Übersetzung da nicht das Ganze so gäbig, was heisst, stell ihn zur Rede. Oh, stell ihn zur Rede. Du hast gesündigt. Oh. Wenn wir das aber in der Dringlichkeit inne sehen, dass Jesus nicht will, dass jemand verloren geht. Und du siehst, da fängt jemand an zu sündigen. Da fängt jemand ein Schaf an, ein bisschen weiter weg an zu grasen. Dann gehen sie, hey, wie geht es dir? Ich habe den Eindruck, dass es nicht ganz so rund läuft bei dir. Hast du es noch gut mit deiner Beziehung zu Jesus? Und dann nachher, und wenn er sagt, ja, es geht mir wirklich nicht gut und ich habe Mühe, komm, wir beten zusammen. Komm, wir gehen wieder zu Jesus. Und dann heisst es, und dann hast du deinen Bruder gewonnen. Und wenn es dann nicht schafft, dann gang, nimm ein, zwei von deinen Glaubensbrüdern, die eng miteinander unterwegs sind, und teile dir Sorge um diese. Und dann gehen zusammen zu einem, hey, wir machen uns Sorgen um dich. Wie es nachher in der Gemeinde hinein soll gehen, als Ganzes, ich weiss es nicht so genau. Aber es muss in Barmherzigkeit passieren, auf jeden Fall. Weil ich glaube, da ist eine grosse Dringlichkeit. Und dann heisst, dann sei er für dich wie ein Zöllner und Sünder. Ja, ausgestoßen oder was? Wisst ihr, wie mir Jesus auch gesagt hat? Sie haben ihm gesagt, der Freund der Zöllner und Sünder. Dann sollen wir auf die Menschen wieder ein besonderes Augenmerk haben. Ich glaube nicht nur, dass es darum geht, sie dann auszustoßen. Man wird sie vielleicht nicht mitnehmen, wenn es um einen seelsorgerlichen Dienst geht. Aber man wird sich um sie sorgen. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werdet, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Kennt ihr die Verse? Ja, normalerweise haben wir die zitiert, die zitieren wir manchmal. Ja, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da ist er in unserer Mitte. Aber da ist es ganz klar im Kontext von jemandem, der droht, verloren zu gehen. Ein Schaf, das unterwegs ist, fort. Hey, da gehen wir zusammen und beten wir für den Menschen. Und Gott hat so ein riesen Interesse daran, dass keins von denen verloren geht. Du kannst gar nicht falsch beten, dass Gott dich erhört. Darum finde ich es so spannend, jetzt das mal im ganzen Zusammenhang anzuschauen. Weil normalerweise nehmen wir die Sachen, pflücken wir raus und brauchen es für etwas anderes, was sicher nicht unbedingt falsch ist. Aber den Kontext zu beachten, ist doch wichtig. Und dann kommt doch der Petrus. Der Petrus merkt, da geht es jetzt um Schuld und Vergebung und für Irre und so weiter. Und dann kommt er zu Jesus und fragt, Jesus, jetzt sag mir einmal, wahrscheinlich hat der Krach gehabt, gerade mit dem Thomas, wie viel Mal muss ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat? Siebenmal? Siebenmal? Coole Sache. Das ist grosszügig, heilige Zahl und alles. Und Jesus sagt, nein, nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Hast du schon mal gerechnet? 70-mal siebenmal, einfache Rechnung, gibt wie viel? 490. 490. Jetzt könnten wir mal das anders auch rechnen. Weil es heisst nicht 70 mal 7, sondern 70 mal 7 mal. Also jetzt hat er gesagt, 7-mal? Ja, jetzt tust du mal 70 rechnen. 7-mal sind 7 mal 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 7. Ich merke, das geht ziemlich lang. Ich habe das mal ausgerechnet. Was ich euch auch schon erzählt. Wenn wir jede Minute einmal würdet vergeben, 365 Tage im Jahr, dann wären wir nach 650'000 Jahren für fertig. Lohnt es sich, anfangen zu zählen? Nein. Nein. Und dann kommt Jesus und erzählt eine Geschichte. Es ist einmal, das Himmelreich ist wie mit einem König. Der König hat einen Verwalter gehabt und er hat mit seinem Verwalter abgerechnet. Und er hat einen gerufen, der hat ihm 10'000 Talente Schulden gehabt. Und er hat gesagt, das muss man jetzt zahlen. Ja? Ich kann das noch nicht, aber bitte Herr, ich mach das, ich werde dir alles zurückzahlen. Bitte, hab noch ein Geduld mit mir. Wisst ihr, wie viel 10'000 Talente sind? Auch das habe ich ausgerechnet. 10'000 Talente. Ein Denar ist ein Arbeitstag, Lohn für einen Arbeitstag. Gut, für einen normalen Arbeiter, ein Denar. Ein Talent sind 6'000 Denar. 6'000 Arbeitstage ist ein Talent. 10'000 Talent. Man kann sagen, es ist viel. Es ist sehr viel. Es gibt einen Mann, der hat ein bisschen vor Jesus gelebt, war der reichste römische Bürger gewesen. Der hat das im Lebensende 7'600 Talent Vermögen gehabt. Der Marcus Lucinius Crassus hat der Mensch geheissen. Marcus Lucinius Crassus. Krass viel Geld hat er gehabt. Enorm viel Geld. Ein Schiff bauen hat ein Talent gekostet. Ein Schiff. Es ist riesen viel Geld. Es ist unmöglich, so etwas zurückzuzahlen. Und was macht der gute Mann? Er sagt, oh bitte, ich will dir alles zurückzahlen. Und Jesus hat Mitleid mit ihm. Warum? Weil er gemerkt hat, der gute Mann, der hat keinen Plan. Der hat keine Ahnung von Geld. Da ist die Frage, wie kann jemand überhaupt so viel Geld ins Sand setzen? Übrigens, wenn er die Geschichte, die Gleichnis von den Talenten, von den vergrabenen Talenten rechnet, denkt daran, wie viel ein Talent ist. Ein Talent, 6'000 Arbeitstage. Einfach nur so nebenbei. Und dann vergibt ihm der König alles. Und er geht und es heißt, und er findet seinen Mitbruder. Und wenn man jemanden findet, dann hat man gesucht, wo ihm 100 Denar schuldig ist. 100 Arbeitstage Lohn. Was sind das etwa? Das sind bei heutig bei uns in der Schweiz einige tausend Franken. Sagen wir mal, das sind 3,5 Monate, 4 Monate. Was sind das? Ja, bei mir nicht so viel. Aber bei 4'000 Franken, Monatslohn, 12'000, 14'000 Franken, ist ein rechte Stange Geld. Und er geht und würgt ihn und sagt, zahle mir jetzt das zurück. Und der andere sagt, ja, bitte hab Geduld mit dir, mit mir. Ich will doch alles zurückzahlen. Und er will nicht hören und er schmeißt ihn ins Gefängnis, bis er alles zurückgezahlt hat. Und dann kommen die Leute, die rundherum gestanden sind, gehen zum König und erzählen ihm das. Und der König sagt, und hol, lass den Knecht, den Verwalter kommen und sei du böse Knecht. Und wirft ihn ins Gefängnis, bis er alles zurückgezahlt hat. Und dann sagt Jesus, so wird es euch, auch mein Vater im Himmel, jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Es geht um Vergebung. Es geht um mich. Um dich. Und ja, das einander, den anderen vergeben, ist irgendwie... Der hat es nicht verdient. Der hat es nicht verdient, dass ich ihm vergebe. Nein, mir etwas Grosses antun. Das ist eine grosse Summe. Das haben wir gesagt, 15'000 Franken. Was ist das für eine Schuld? Das ist eine grosse Schuld. Ich möchte ein Experiment machen mit euch. Einfach, dass wir das ein bisschen noch verstehen können. Ich brauche einen Mann, der ein bisschen Kraft hat, sagen wir es so. Wer hilft mir? Philipp Dettwiler. Er meldet sich freiwillig. Los mal, Philipp, du darfst jetzt den Rucksack da. Da sind ein paar, wie soll ich sagen, unvergebene Schulden drin. Okay. Komm, kannst du ihn richtig anlegen. Wirst du noch froh sein?
Schön.
Der Philipp, er hat Mühe zum Vergeben. Und wenn man so in seinen Rucksack hineinschaut, es hat schon ein bisschen Sachen drin, die er nicht vergeben hat. Und die wiegen halt schon ein bisschen schwer. Weil, wenn ich nachtragend bin, das ist, wenn ich nicht vergebe, bin ich nachtragend. Wer trägt? Ich? Er. Er ist nachtragend. So. Ja, das geht. Magst du es noch tragen, oder? Das ist ein guter Rucksack. Jetzt weißt du, Dimitri ist ein ekliger Sack. Der Dimitri hat dir etwas zu leid da und hat sich nicht um Vergebung gebeten. Oder zweimal. Er ist ein zweimal. Ja, wie viel Mal soll ich dem Dimitri vergeben? 70 Mal oder 70 Mal, 7 Mal? Hä? Was? Das ist mein Rucksack. Da musst du dir keine Sorgen machen. Jetzt, der Dimitri ist eben so ein ekliger Kerl. Und dann hat es noch andere Leute, die auch noch so ein bisschen schwierig tun. Und es wird, geht's dir noch gut? Gut. Nein, da haben wir einen guten Gartenbauer bei uns, der gerne ein bisschen hilft. Und den musst du ja nicht vergeben. Oder vielleicht musst du nachher Hatzuli. Ist gut?
Ja.
Ja, so. Sehr gut. Also gut. Haben wir noch mal einen rein. So. So. Hans-Uli hat schon ein bisschen zu wenig gebracht. Also, jetzt kannst du mir jetzt immer ein bisschen nachkommen. Ist gut. Das schwankt ein bisschen. Ist es schön, so unterwegs zu sein im Leben?
Also wenn ich noch
wandere. Ja, weißt du, das Problem ist, er ist wirklich ein nachtragender Kerl. Und er lässt es eben nicht mit dem, lässt es nicht mit dem sein, sondern der Dimitri kommt schon wieder. Oder nachher ist der Hans-Uli, der findet, hey, bring mir meine Steine wieder. Und das beleidigt ihn. Und es wird immer schwerer. Wenn Jesus Ja, du darfst ab in der Bibel. Ist gut. Ja. Wenn Jesus sagt, dass wir sollen vergeben, geht es nicht um den, der an uns schuldig ist worden. Es geht nicht darum, dass wir den, der an uns schuldig ist worden, etwas Gutes tun. Sondern es geht darum, dass wir frei werden von dieser Schuld. Weil je mehr so Sachen wir haben, was passiert mit so jemandem, der die ganze Zeit mit dieser Last rumläuft, er wird verbittert. Kennen Sie verbitterte Menschen? Denn wir kennen alle verbitterte Menschen. Komm mit, komm, bist immer noch da. Wir kennen verbitterte Menschen, die einfach leiden darunter, dass sie nicht können oder wollen vergeben. Du gehst noch auf die Seite. Genau. Und wenn Jesus sagt, wir sollen vergeben, dann geht es um mich. Und es geht darum, dass man nicht immer weiter weg von Jesus kommt und verloren geht. Sondern, dass man frei dürfen sein. Und wisst ihr, je mehr wir so Sachen auf uns aufladen, desto mehr...
Ja,
darum lege ich ihn ja nicht an. Ich vergibe immer.
Ja.
Er nicht. Wie lange machen wir die Predigt noch?
Wenn ich die kenne, etwa 20 Minuten.
Na gut, machen. Ich vergibe dir.
Ja, schön.
Also, darfst du ihn herstellen? Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Komm, sitz da mal her. Einfach den sonst so abzuziehen, ist doch relativ schwierig. Jetzt darfst du wieder an den Platz gehen. Merci vielmals, Philipp. Es ist in dem ganzen Kapitel 18 vom Matthäus-Evangelium geht es ums Gleiche. Es geht darum, um die Haltung, die Gott hat, uns Menschen gegenüber. Wie viel wert ist die Vergebung, die Jesus dir hat gegeben? Wisst ihr, die 10.000 Talente, mit diesen 10.000 Talenten bist du gemeint. Mit diesen 10.000 Talenten bist du gemeint. Er ist bereit, sein Leben herzugeben, um deine Schuld, deine unbezahlbare Schuld, die du nie in deinem ganzen Leben je könntest, frei werden davon. Ist er bereit, sein Leben zu geben, dass du frei wirst? Dass du darfst gerettet sein. Und dass du nicht anfängst, noch weiter Schuld auf dich zu laden, indem dass du dem anderen nicht vergisst. Ich glaube, das ist eines von unseren grossen Problemen, die wir haben bei uns in unseren Gemeinden, dass es uns gar nicht mehr so bewusst ist, wie viel dass unsere Schuld gewogen hat. Wo Jesus als Kreuz gegangen ist dafür, damit wir frei werden. Und was die anderen gemacht haben, an uns, das ist eigentlich ein Klacks dagegen. Und seine Liebe zu uns ist so gross. Er will uns bewahren davor. Er möchte uns frei haben. So enorm wertvoll bist du für ihn. Wie wertvoll bist du? Das war die Anfangsfrage. Wie wertvoll bist du? in deinen Augen vielleicht nicht so sehr. Aber in seinen Augen unglaublich wertvoll. So wertvoll, dass er alles hergegeben hat für dich. Und wenn jemand schuldig wird an dir, dann sagt Jesus zu dir, lass es sein, lass es los. Lass es los. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Er kümmert sich dann schon darum. Aber wir dürfen frei sein davon. Wir dürfen auch in unserem Erkennen von unserem Wert wachsen und uns demütigen. Und die Geringachteten unter uns ehren, für sie da sein. Und wenn ich selber mich selber als geringachtet sehe, dann darf ich mir auch dienen lassen von den Menschen rundherum. Und ich darf auch für andere da sein. Und die Liebe weitergeben. Weil dein Engel hat bei Gott Vorrang. Amen. Amen.
Für die, die gerne möchten wissen, wie schwer die Schuld wiegt, der Rucksack ist noch voll, können wir auch probieren. Können schon den Philipp fragen, wie schwer das kann sein. Und vielleicht ist es besser, sich früher noch darum zu kümmern, wie später. Und jetzt zum Abschluss, für gewöhnlich haben wir jetzt eigentlich ein Sagen. Möchte ich zuerst beten und dann tun wir mit der Miriam zusammen. Sie hat eben ein Lied, wo wie ein Segen ist. Dann tun wir das dann zusammen singen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du den Rucksack genommen hast. Ich danke dir, dass du Jesus geworden bist, dass du Jesus bist und ans Kreuz gegangen bist und du mir den Rucksack weggenommen hast. Und so bitte ich dich jetzt, dass du mir, aber jedem anderen auch, immer wieder aufzeigst, wenn wir Steine in unsere Rucksäcke reinladen, dass du sie uns kannst abnehmen, dass wir können vergeben, dass wir sie vor dich können anlegen, Herr. Und so bitte ich dich jetzt, dass du auch mit uns mitkommst in die nächste Woche und dass du uns begleitest. Amen. Und ich bitte euch jetzt zu dem Segenslied auch aufzustehen, weil so, wir stehen ja gewöhnlich immer auf zum Sagen. Und darum stehen wir jetzt auch zu dem Lied, wenn es denen, was möglich ist.